Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. Gewalt, Krieg, Unfälle, Vergewaltigung, Katastrophen. Für diese Podcast-Folge sprechen wir womöglich gleich mehrere Triggerwarnungen aus. Denn das Thema heute ist kein einfaches. Es geht um psychische Traumata, die durch eben genau diese Vorfälle entstehen können. Was ist für Hausärztinnen und Hausärzte wichtig rund um das Thema Trauma, Dissoziation und posttraumatische Belastungsstörung? Das erklärt mir und Ihnen heute Dr. Ilka Aden. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie. Sie arbeitet in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Braunschweig. Guten Tag, Frau Aden.
Ja, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein darf. Hallo, Frau Schudock. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, danke schön. Wir freuen uns auch. Bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, können wir vielleicht erstmal ein paar Begriffe so ganz grundsätzlich klären. Also einmal den Begriff Trauma und einmal den Begriff dissoziative Störung. Können Sie einmal kurz erklären, was jetzt genau was ist?
Ich glaube, da ist es wichtig, nochmal alltagssprachliche Umgang mit dem Wort Trauma und medizinischer Umgang zu trennen. Das Wort Trauma hat ja in den letzten Jahren sehr viel Fahrt aufgenommen, beziehungsweise ist es in bestimmten Kreisen auch sehr in gewesen, alles als Trauma zu bezeichnen, was irgendwie doof oder kurzzeitig überfordernd war. Und andererseits sind Gott sei Dank Traumafolgestörungen intensiver in den Blick gekommen. Also nicht alles, was wir ganz schrecklich finden, ist gleich im medizinischen Sinne ein Trauma. Es gibt verschiedene Diagnosen, aber wir können uns, glaube ich, ganz gut daran halten, dass was bei fast jedem eine maximale Überforderungssituation darstellen würde, wenn die bisherigen Ressourcen in keinster Weise geeignet sind, das Ereignis, was auf einen Menschen einströmt, zu bewältigen, wenn es zu Erstarrung, zum Flucht, die Flucht ist nicht mehr möglich, vielleicht zum Todstellreflex kommt und sich möglicherweise in dieser schrecklichen Situation eben Wahrnehmungsmöglichkeiten verändern. Wir kennen das eben von Opfern von Banküberfällen oder Vergewaltigungen, dass die auf einmal sagen, ich war gar nicht mehr ich selber, ich war wie im Traum oder ich habe wie ein Roboter gehandelt. Das nehmen wir an, ist ein Schutzmechanismus der Seele, dass häufig Schmerzen nicht mehr empfunden werden können. Das bezeichnen wir als Dissoziation, dass also verschiedene Sinneseindrücke, verschiedene Wahrnehmungen voneinander getrennt sind und nicht mehr im räumlichen und zeitlichen Kontinuum wahrgenommen werden. Und alltagssprachlich wird eben Trauma häufig undifferenziert als was Schlimmes benutzt und Dissoziation ist, glaube ich, noch nicht so wirklich in die Umgangssprache übergegangen, wobei wir dabei auch sagen müssen, es gibt ja auch ein relativ gesundes, normales Auseinanderfallen, wenn wir zum Beispiel auf etwas maximal konzentriert sind, im Flow sind und um uns herum eigentlich gar nichts mitkriegen. Das ist ja auch eine Art von sehr angenehmer Dissoziation.
Eine Dissoziation, die womöglich gerade unsere Hörerinnen und Hörer erfahren, wenn sie uns zuhören. Wir wollen ja heute das Thema Trauma beleuchten, allerdings nicht für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, sondern auf hausärztlicher Ebene. Es geht also nicht um die Therapie, sondern es geht darum, was es bedeutet, sensibel für Traumata zu sein, traumasensibel zu arbeiten, wie man zurückliegende Traumata erkennen kann, was man dann als Hausärztin oder Hausarzt tun kann. Und wie man auch akute Traumata erkennt. Kommen wir erstmal nochmal zu dem Begriff traumasensibel. Was bedeutet es denn, wenn Sie sagen, Hausärztinnen und Hausärzte sollen traumasensibel sein?
Naja, wir dürfen davon ausgehen, dass die Prävalenz von Traumafolgestörungen schon unglaublich hoch sind. Wir gehen von 10-15% aus. Das hat sich mit dem Flüchtlingsstrom 2015 natürlich nochmal sehr verändert, wo sehr, sehr viele Menschen mit ganz schrecklichen Erfahrungen zu uns gekommen sind. Und jeder Mensch hat eine andere Art des Umgangs damit. Jeder Mensch hat das, was er erlebt hat, anders weggepackt, vielleicht gut eingepackt und es berührt ihn nicht mehr, vielleicht aber auch im Rahmen einer Traumafolgestörung eher somatisiert oder vermeidet manche Dinge voneinander. Und nun kann es in der Hausarztpraxis, wie übrigens überall, nicht umsonst haben sie eben die Triggerwarnung ausgesprochen, passieren, dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir Erinnerungen an ganz, ganz schlimme Zustände auslösen können. Und das erstmal uns klar zu machen, dass bei der körperlichen Untersuchung, bei jeder Blutabnahme, bei jedem Kontakt es möglich sein kann, dass dieser Mensch anders reagiert, als wir das in unserem Kontext so gewöhnt sind. Das würde für mich heißen, traumasensibel im Hinterkopf zu haben, dass es sehr viele Menschen geben kann, die etwas erlebt haben, die einigermaßen gute Funktionsfähigkeit im Alltag erreicht haben, aber die durch unsere medizinischen Eingriffe sehr körpernah, sehr in die Intimsphäre eingreifend wieder an diese schrecklichen Erlebnisse erinnert werden können.
Werbung.
Die Basis für jede erfolgreiche private Geldanlage ist eine gute Strategie. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf die richtigen Experten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Wir beraten Sie, welche Vermögensverwaltung zu Ihnen passt. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung. APO-Bank, die beste Wahl für gesunde Finanzen.
Wie kann ich als Ärztin oder Arzt denn hellhörig werden? Wann meine Patientin oder mein Patient womöglich zurückliegende Traumata hat?
Na, ich werbe erstmal, wenn ich unterrichte in der psychosomatischen Grundversorgung, das Erstgespräch, dass man immer auch eine Frage stellt, gibt es Gewalterfahrungen oder Erfahrungen mit Trauma? Und zwar wirklich nur als Überschrift, da möchte ich nicht intensiver in das Erlebte eindringen, sondern nur eine Idee haben. Das kann sein, dass man als Kind ganz fürchterlich verprügelt wurde oder Zeuge eines schlimmen Unfalls war. Aber da in der Anamnese frage ich explizit nicht, was es ist, sondern nur, gibt es Vorerfahrungen. Und ich erläutere da mit ein, zwei Sätzen auch meinen Patienten, dass es für mich von großer Bedeutung ist, dass sie nicht in dieses Empfinden von damals wieder reinrutschen, sprich vielleicht in einen dissoziativen Zustand. Dass wir nur auf der Metaebene, also darüber, mal kurz, ich nenne es häufig als Zeitungsüberschrift oder so, mal sprechen. Dann habe ich wenn ich eine langfristige hausärztliche Beziehung aufbaue, schon mal einen ganz wesentlichen Grundstock. Zweitens werbe ich sehr dafür, immer im Hinterkopf zu haben, was für Symptome könnte denn eine Traumastörung hinterlassen? Wonach ist es ganz gut zu fragen? Was aber nicht erkannt wird, nach Möglichkeit nicht erkannt wird von meinem Patienten. Also was sind die Diagnosekriterien der Traumastörung? Zum Beispiel Intrusionen. Ich kann fragen, ohne dass es in einem Zusammenhang mit, kommt es vor, dass Sie häufig immer den gleichen Albtraum haben oder drängen sich Szenen oder Bilder gegen Ihren Willen auf, wo es wirklich schwer ist, die wegzudrängen? Oder ich kann fragen, na, leiden Sie mehr unter Angst als andere? Gibt es Dinge, die Sie vielleicht überhaupt nicht tun würden oder Orte, die Sie vermeiden würden? Erleben Sie sich selbst manchmal als innerlich ganz abgestumpft oder haben ein inneres Chaos in sich? Dann frage ich nach somatoformen Störungen, Körperbeschwerden, die noch kein Doktor so richtig erklären konnte. Oder ja, nach Depressionen, fühlen Sie sich traurig und freudlos als Aufgreiffrage? Und dann habe ich so die PAQ-9-Fragen im Hinterkopf. Das alles leitet dann die Patientinnen und Patienten noch nicht in das Trauma, in das traumatische Erleben, gibt mir aber ein bisschen ein Gefühl, ich nenne es gerne so das Schnüffeln. Worum geht's denn hier jetzt eigentlich? Könnte es sein, dass es sich um traumaspezifische Folgen handelt? Muss ich also wesentlich vorsichtiger sein?
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie reagieren Patienten auf solche Fragen, wenn sie eigentlich erstmal nur zum Erstgespräch da sind und eigentlich ja auch eher wegen körperlichen Beschwerden da sind?
Ja, ich erläutere sehr früh, dass es doch darum geht, dass wir eine lange Beziehung zusammen haben wollen. Ich erläutere ja auch im Laufe dieses Gesprächs meine Regeln und frage, was für den Patienten wichtig ist und erkläre, dass ich es wichtig finde, dass ich sie oder ihn mit allem, was er ausmacht, seelisch, körperlich, psychisch im Erleben in der Familie einmal begriffen habe. Deshalb nehme ich mir für das Erstgespräch auch 20 Minuten Zeit. Und da erlebe ich es als sehr verwundert manchmal, aber sehr offen. Vor allen Dingen, wenn Patientinnen und Patienten merken, ich werde nicht weiter eindringen, sondern es geht mir tatsächlich darum, einen Rahmen zu haben, zu verstehen, und ich selber werde nicht überfordert von dem, was vielleicht anfluten könnte. Das habe ich eigentlich durchweg immer als gemerkt, dass das als angenehm empfunden wird von Menschen, die Traumafolgestörungen haben. Und dann ist es auch leichter, einen körperlichen Zugang zu haben, also vielleicht Berührungen möglich zu machen.
Nur, dass ich das richtig verstehe. Also dieser traumasensible Ansatz, explizit danach zu fragen, gibt es zurückliegende Traumata, gibt es schwierige Erfahrungen im Leben, haben Sie Angst vor bestimmten Dingen, vermeiden Sie Orte, vermeiden Sie Dinge, die Sie tun, haben Sie wiederkehrende Albträume und so weiter, dient im hausärztlichen Setting vor allen Dingen dazu, dass man sich dessen bewusst wird und bei der körperlichen Untersuchung, worauf wir später auch noch eingehen werden, sensibler ist. Und es geht nicht darum, über das Trauma zu sprechen, eine Lösung für einen Therapieansatz zu finden oder ähnliches.
Ja, ganz unbedingt. Ich würde das beides, was ich jetzt gesagt habe, auch noch ein bisschen trennen. Das eine ist die Anamnese. Gibt es Gewalterfahrungen oder haben Sie Gewalt zugesehen oder so etwas erlebt? Ganz getrennt von den zweiten Fragen, die Sie eben wiederholt haben, wo es nach spezifischen Diagnosekriterien eigentlich geht. Die frage ich nur, wenn ein Patient andeutet, mit einem psychischen Anliegen kommt, mit einem Problem kommt, wo es mir so vorkommt, als könnte dahinter auch eine Traumafolgestörung sein. Ich frage nicht jeden nach Vermeidungsverhalten oder nach affektiver Abgestumpftheit oder Intrusionen in dem Moment, wo das aufs Tablett kommt, sozusagen.
Also auch bei somatischen Beschwerden, die noch keine Ursache, wo noch keine Ursache gefunden wurden, Schmerzen oder ähnliche Belange.
Ja, zum Beispiel. Der wesentliche Aspekt, den Sie gerade betont haben, ist es in der traumasensiblen Umgang geht's immer darum, möglichst nicht tiefer in das Thema einzudringen. Wenn man keine Skills gelernt hat, mit zum Beispiel Dissoziationen oder dann aufkeimenden Gefühlen umzugehen. Wenn wir in der Hausarztpraxis sonst über neurotische Störungen sprechen, dann dürfen wir ja nachfragen und dürfen vorsichtig versuchen zu verstehen, was wird gerade abgewehrt durch dieses Symptom. Das ist in der Traumawelt eben ganz anders. Wir wollen es nicht anreißen. Wir wollen nicht tiefer verstehen, was ist, sondern wir wollen es begrenzen und müssen da den Patienten auch häufig dabei helfen, die Fassung sozusagen zu bewahren und nicht ausufern zu erzählen.
Genau, viele Hausärzte haben ja auch die Sorge, gerade über Traumata zu sprechen, weil sie die Sorge haben, etwas aufzureißen. Wie beschränkt man die Patienten jetzt da? Welche Taktiken gibt es da?
Naja, erstmal glaube ich, ist es gut, immer sich selber und den Patienten im Gespräch zu beobachten und wahrzunehmen, wie erlebt der Patient sich selber gerade? Kann er sich selber noch steuern? Kann er seine Gefühle überhaupt begrenzen oder ist er denen ausgeliefert? Ist er seinem Erleben ausgeliefert? Für den Patienten ist es sehr wichtig, dass der Zuhörer nicht mitgerissen wird im Strom der Erregung oder der Trauer oder des Fürchterlichen, was wieder erinnert wird, sondern dass der Zuhörer, dass die Ärztin, der Arzt einen Abstand behält und sozusagen wie ein Fels in der Brandung regeln kann, hier sprechen wir jetzt weniger drüber, hier lenke ich sie vielleicht ganz absichtlich ab. Also wenn jemand anfängt zu dissoziieren, merkt man das ganz häufig, dass die Gesichtsfarbe ein bisschen anders ist, die Augen werden glasiger oder blasser, die Stimmung verändert sich sehr. Und dann ist es ganz wichtig, dass Hausärztin oder Hausarzt sich klar macht, okay, ich übernehme die Führung des Gespräches. Ich führe vielleicht auch schnell weg von dem, wo wir eben drüber gesprochen haben und frage, was total nebensächlich ist, aber sehr leicht zu beantworten ist.
Wenn die Patientin sich jetzt aber durch einfache Gesprächsführung nicht stoppen lässt, gibt es da noch irgendwelche Notlösungen?
Ja, sicher, dann sage ich schon, ich merke, dass es Sie jetzt sehr erregt. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir darüber hier weitersprechen. Ich möchte Ihnen helfen, wieder in das Erleben von heute zu kommen. Was ist denn eigentlich nachher? Oder was haben Sie heute vor? Oder ich sag auf einmal aus dem Gespräch heraus, Mensch, da ist so ein Kraft draußen, je nachdem, was da gerade ist, hören Sie das auch? Oder ich merke, Sie können Ihre Gefühle selber jetzt gar nicht mehr steuern. Soll ich Ihnen dabei mal helfen? Ich habe zum Beispiel auf dem Schreibtisch ein Packen Taschentücher immer stehen. Soll ich mal helfen, dass Sie rauskommen und fangen Sie doch mal. Und wir werfen uns 3, 4 Mal ein Taschentücher hin und her. Dann sind die meisten Patienten sehr verwundert. Aber ich frage dann, jetzt sind Sie wieder im Hier und Jetzt und nicht mehr in dem, was Sie damals erlebt haben. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das auch so lassen, dass wir im Hier und Jetzt sind. Können Sie Ihre Hände fühlen? Können Sie Ihre Schultern fühlen? Spüren Sie, wie Ihre Füße auf dem Boden stehen? Oder wenn das nicht so gut klappt, frage ich auch, Mensch, wir machen mal eine Übung. Können Sie mal 5 Dinge im Raum nennen, die orange sind? Aber jetzt. Und dann fangen Patienten an, das Buch, der Fußboden, ihre Gardine und sind dann in einem ganz anderen inneren Stress. Und ja, das hilft eben wieder Distanz zu erlangen.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren- und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Die sehr wichtig ist dann für die Beziehung von Hausarzt und Patient. Man könnte natürlich aus Patientenperspektive auch argumentieren, dass man sich dann womöglich alleine gelassen fühlt mit seinem Problem. Die Ärztin will mein Problem sich nicht anhören. Was kann man den Patienten dann mit an die Hand geben, damit sie sich genau nicht so fühlen und trotzdem in irgendeiner Art und Weise eine Hilfestellung anbieten?
Na, ich würde sagen, das ist was sehr, sehr anderes, dass ich mir die Probleme nicht anhören möchte. Das ist überhaupt nicht so. Aber es ist nicht gut, unvorbereitet in schwierige Situationen einzusteigen. Eine Supervisorin hat mir mal das Beispiel des Autoreparierens an der Ölwanne erklärt. Man kann alles am Auto reparieren, aber wenn man an die Ölwanne geht, ist gut, dass man was unterstellt, damit das Grundwasser nicht verschmutzt wird. Dieses Beispiel nutze ich zum Beispiel. Wenn wir über traumasensible Themen sprechen sollten, dann muss es ganz, ganz sicher abgesichert sein. Und ich glaube, es ist besser, wenn Sie das mit einem wirklichen Experten oder ich bin Traumatherapeutin und mache Traumakonfrontationen und EMDR im Rahmen einer Traumatherapie tun, nicht so zwischendurch in der Sprechstunde. Ich nehme Ihr Problem sehr ernst und merke, dass Sie es nicht selber so im Griff haben. Deshalb möchte ich Ihnen dabei helfen, wie die Traumatherapie es sozusagen vorschlägt. Also, welche Formulierung suche ich?
Wir haben jetzt ja größtenteils vor allen Dingen über zurückliegende Traumata gesprochen. Wie erkennt man denn jetzt, wenn ein Patient mit einem akuten Trauma in die Praxis kommt?
Naja, das erzählen wir erstmal. Also da ist ja jemand, der ist ganz, ganz aufgelöst, weiß nicht, was mit ihm gerade los ist. Und der erste Schritt für die akute Traumatisierung ist, Moment, hier sind Sie sicher. Dafür, glaube ich, muss man gar nicht Hausarzt oder Hausärztin sein. Jede MFA, jede Seelsorgerin, jeder Bekannte kann erstmal helfen, hier sind Sie sicher. Und dann würde ich sagen, ist in der Hausarztpraxis erstmal beruhigen, dabei sein. Wenn Patientin erzählen möchte, dann ist es gut, wenn einer da ist. Aber schon ab der akuten Traumatisierung hat jeder seinen eigenen Weg, mit Trauma umzugehen, mit ganz schlimmen Dingen umzugehen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Take-Home-Message. Es gilt erstmal am Anfang wie auch dann im weiteren Verlauf zu akzeptieren, was für den Patienten ist jetzt am besten. Das weiß der selber. Ob er reden möchte, ob er Körpernähe möchte, ob er das Beisein einer Person haben möchte, ob es gut ist, mit ihm zu überlegen, welcher Freund oder welche Tante, Onkel könnte jetzt dabei sein oder ob er sich ganz zurückziehen mag, ob er am liebsten Rockmusik hören möchte oder ob sie jetzt ein Kuscheltier braucht. Meine Erfahrung ist, dass in der akuten Traumatisierung sehr hilft, auch da die Führung, liebevoll die Führung zu übernehmen und zu begleiten und im vielleicht zweiten und dritten Kontakt dann Psychoedukation, also Aufklärung. Wie geht das denn in der menschlichen Seele, wenn man etwas ganz Schreckliches erlebt hat? Das ist nicht unnormal, dass es immer wieder über sie kommt. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sie sind wie vorher und dann auf einmal erleben sie es wieder. Solche psychoedukativen Elemente, die sind in der psychosomatischen Grundversorgung sehr gut möglich, in kurzen Abschnitten. Also, Patienten ist das sehen.
Genau, die Patienten darüber aufklären, was womöglich die nächsten Tage auf sie zukommt, warum sie sich gerade so fühlen, wie sie sich fühlen, ihnen zeigen, dass es eine normale Körperreaktion ist, sich so
genau,
zu fühlen.
Genau, also die kennen sich und ihren Körper ja nicht und dieses Gefühl, werde ich jetzt verrückt, das kann man den Patienten ganz gut nehmen. Nein, ich weiß, was normalerweise jemandem, der akut etwas erlebt hat, so die nächsten Tage widerfährt. Und selbstverständlich ist Krankschreiben möglich, aber muss nicht. Was ist das Beste für Sie? Manche möchten abgelenkt sein, manche nicht. Ähnlich wie in Trauerphasen. Da ist es ja auch mal ganz schlimm und tritt wieder zurück. Und die gesunde Seele integriert eben das, was sie erlebt hat im Laufe des nächsten halben Jahres. Aber so viel Zeit dürfen sie sich auch lassen und dürfen großzügig mit sich sein. Und eben Hilfe suchen, was immer sie möchten.
Kommen wir nochmal zu dem Thema traumasensibler Umgang. Sie haben jetzt am Anfang auch schon angesprochen, dass es bei körperlichen Untersuchungen durchaus zu Problemen kommen kann bei traumatisierten Patienten. Also wenn Patienten ihr T-Shirts ausziehen müssen, sich auf die Untersuchungsliege legen müssen und dann auch noch angefasst werden von einem Arzt oder einer Ärztin, das ist für Menschen ohne Traumata schon unangenehm, kann aber natürlich noch ganz, ja, bei Leuten, die halt schwierige Situationen durchlebt haben, ganz andere Dimensionen annehmen. Um solche Retraumatisierung zu vermeiden, ist ja der erste Schritt, erstmal zu wissen, dass der Patient ein Traumapatient ist. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Am besten im Erstgespräch klären, das Thema immer mal wieder ansprechen. In welchen alltäglichen Situationen ist jetzt die höchste Gefahr für Retraumatisierungen?
Na, ich finde, grundsätzlich muss erstmal das ganze Team traumasensibel sein. Also, wenn die Diagnose PTBS irgendwo oder auf nur Verdacht auf oder hat Erfahrung steht, dann muss jede MFA beim Blutabnehmen wissen, dass das nicht unbedingt in 3 Minuten alles geht, sondern dass man jede Handlung ankündigt. Ich möchte Ihnen Blut abnehmen, mögen Sie sich hinsetzen. Wie nah darf ich kommen? Darf ich Ihren Arm haben? Mögen Sie mir den geben? Bei uralten Quick-Patienten, da greift die MFA und der Patient in der Routine ineinander und da ist eine Nadel im Arm und die ist wieder draußen und alle kennen es und lachen dabei und es läuft. Das geht am Anfang mit Patienten, die ein Trauma erlebt haben, häufig nicht, sondern man braucht immer die Erlaubnis des Patienten. Darf man sich nähern? Es ist gut, mit dem Patienten kurz zu reden. Wenn das nicht geht, können Sie, welches Stoppsignal gilt? Hand heben oder einmal klopfen. Wann weiß ich, dass es nicht weitergeht? Es ist notwendig, dass man ausreichend Zeit und eine einigermaßen störungsfreie Umgebung sucht. Also für die Blutabnahme mal 10 Minuten einsparen statt 3. Oder auch für die körperliche Untersuchung. Zum Beispiel muss nicht unbedingt der Oberkörper ganz frei gemacht werden, wenn man weiß, das ist schwierig, sondern man kann auch unterm T-Shirt abhorchen. Oder also grundsätzlich für jede Handlung erstmal ein Einverständnis geben lassen. Lieber in sanfter, leiser Sprache sprechen. Häufig fühlen es Menschen auch angenehmer, wenn man eher eine Terz tiefer spricht. Beruhigend. Und Empfindungen vielleicht normalisieren. Es gibt Menschen, die empfinden das jetzt, dass sie vor mir liegen und ich da drüber stehe oder sitze oder den Ultraschall auf dem Bauch lassen als unangenehm. Ich möchte Ihnen erklären, warum das ist und ich gucke in das Gerät rein. Also normalisieren. Viele Menschen fühlen das so oder so oder es ist auch gut, in der Wortwahl darauf zu achten, dass man keine Worte benutzt, die gewaltassoziiert sind, möchte ich sagen. Also nicht so ab hinlegen, sondern mögen Sie Platz nehmen und sich vielleicht ganz bequem betteln. Es wäre gut auf dem Rücken. Mhm. Wenn es in Ordnung ist, würde ich Sie bitten, den Bauch frei zu machen. Aber lassen Sie sich Zeit. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu dokumentieren. Immer wieder zu dokumentieren, was ich mit diesem Patienten erlebt habe, damit auch meine Kolleginnen und Kollegen eine Idee haben, was sind Wünsche, was ist notwendig.
Kommt es vor, dass Patienten dann Nein sagen und die Behandlung wirklich komplett abbrechen?
Ja, also ich habe relativ viele traumatisierte Patientinnen und Patienten, die ich aber hausärztlich betreue, wenn da Psychotherapie und Traumatherapie auf dem Schild steht. Frauen, die natürlich und haben auch relativ viele somatische Probleme, die aus ja, vielen Folgen entstehen. Und das muss okay sein. Also für mich ist ja der Zeitdruck zum einen das Problem und die Abbrechbarkeit auf der anderen Seite das Problem. Ansonsten muss ich mit dem Patienten in Kontakt kommen, wenn es jetzt nicht geht, zum Beispiel am Bauch oder am Po oder wo auch immer untersucht zu werden, dann will ich das gerne nochmal anbieten. Die Verantwortung dafür, auch die medizinische Verantwortung, dass ich jetzt nicht weiß, was ich nicht getastet habe oder was ich nicht feststellen konnte, die muss einmal kurz angesprochen werden. Aber das ist in Ordnung. Ja, also das finde ich wichtig, dieses Gefühl zu vermitteln. Es geht ja um Sie, um Ihren Körper. Sie bestimmt. Dieses Ohnmachtsgefühl, was das Trauma einmal ausgelöst hat, das soll halt bei mir in der Behandlung nicht wieder auftreten. Sie tragen die Verantwortung, aber Sie bestimmen.
Zu allerletzt möchte ich noch mit Ihnen darüber sprechen, dass der Umgang mit traumatisierten Patientinnen und Patienten, die anfangen, von ihren Erlebnissen zu erzählen, ja auch wiederum für die Ärzte und Ärztinnen sehr belastend sein kann. Was können jetzt Ärzte für sich selber tun, um sich auch gewappnet für diese Situation zu fühlen und damit klarzukommen, wenn sie vielleicht was hören, womit sie nicht gerechnet haben?
Na, ich glaube, erstmal ist es wichtig, tatsächlich ein Bewusstsein dafür aufzubauen. Es kann sein, dass ich mit denen konfrontiert werde, die für uns schwierig sind. Zweitens haben wir im Medizinstudium ja schon doch auch ein bisschen genau das geübt. Also in der Rechtsmedizin mussten wir im 8. Semester sehr fürchterliche Bilder angucken. Und wenn es gut gelaufen ist, haben wir einen guten Umgang gefunden, solche Bilder zur Seite zu packen. Also es ist hilfreich, sich an das zu erinnern, wo es ganz gut geklappt hat, wo es einen nicht überschwemmt hat, wo man nicht ständig daran wieder denken musste. Drittens, auch da gilt genau das Gleiche, was ich zur akuten Traumatisierung der Patientinnen gesagt habe. Was hilft mir? Hilft mir abends mit Freunden, mit Partner oder mit meinen MFAs, die das auch gerade erlebt haben, hilft es mir, darüber zu sprechen? Hilft es mir eher, eine Runde laufen zu gehen? Also, dass man sich im Vorfeld schon seinen Bewältigungsmechanismen bewusst ist und nicht zu last but not least einfach Anerkennung des Leids. Die sekundäre Traumatisierung ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Hausärzte sind ja nicht so geübt, sich mal einen Supervisor zu suchen, eine Supervisorin zu suchen. Psychotherapeuten machen das dauernd. Also man darf auch mal einfach auf der Ärztekammerseite weiterbildungsermächtigte Supervisoren suchen und da anrufen. Ich hatte so eine schreckliche Patientengeschichte, kann ich mal zu 1 oder 2 Stunden Supervision kommen, dass ich damit klarkomme. Mhm. Und ich finde ganz wichtig, Barlind-Arbeit. Die Barlind-Gruppe, die Michael Barlind ins Leben gerufen hat, zusammen in einer Expertengruppe über eine Arzt-Patient-Krankheitsbeziehung zu sprechen, ist das Kernstück, um mit Erlebnissen klarzukommen.
Dann vielen Dank, Frau Aden, für das Gespräch, dass Sie hier waren und uns so viele nützliche Formulierungen auch, Tipps und Hinweise für die Praxis mitgegeben haben.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche sehr, dass alle Traumapatienten bei allen unseren Kolleginnen und Kollegen gut, sanft, aber auch gut gefühlt aufgehoben sind.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast. Tschüss!